Es wird nämlich gesagt, schaut in die Welt. Deutschland mit seinem Niedriglohnsektor, mit seiner Lohnzurückhaltung, mit seinem Fleiß, hat Exporterfolge zu Wege gebracht. Die anderen, die auch an diesen Exporterfolgen zugrunde gehen, jeder Exporterfolg deutscher Wirtschaft in Griechenland schmälert den Umsatz eines griechischen Unternehmens, macht auch Betriebe kaputt. Jeder Exporterfolg auswärts hinterlässt dort negative Spuren. Die Staaten dort sind überschuldet und dargelegt wird dem Volk dieses Ergebnis des Wettstreits wirtschaftlicher Machtapparate so, dass gesagt wird, da sieht man, zu was man kommt, wenn man ein fleißiges Volk ist, so wie das Deutsche, und man sieht gerade so gut, wohin es führt, wenn man so faul und verderbt ist, wie die Völker in Südeuropa. Die Griechen, die Portugiesen, die Italiener, die Spanier. Es wird eine Unterscheidung angeboten, um eine Krisenlage zu würdigen, die durch den Konkurrenzkampf nationaler Wirtschaftseinheiten zu Wege gebracht worden ist. Eine Unterscheidung der Gestalt, dass die Menschen sich sagen sollen, ja, was man dort sehen kann, ist das Ergebnis eines Wettstreits zwischen fleißigen Völkern und sparsamen Völkern im Verhältnis zu faulen und gierigen. Und deswegen heißt das Urteil über die Krise, die Hauptschuld an der Krise im Euroraum tragen die anderen, nicht wir. Die anderen, eben die faulen Völker, das Griechische musste dafür besonders lange herhalten, die Fleißigen um ihren Erfolg bringen. Was ist davon zu halten? Was ist daran richtig? Was ist daran falsch? Wozu taugt sowas? Was die Standorte, die deutsche Wirtschaft im Wettstreit mit der griechischen, bleiben wir in diesem Beispiel, zu Wege gebracht hat, soll sich also der Mensch zurechtlegen als das Ergebnis eines Gemeinschaftswerks, das die Völker hier, die Guten, die Fleißigen, im Vergleich zu den Völkern dort, den Faulen, zu Wege gebracht haben. Wie steht es eigentlich um das Wir? Wir Deutschen, wir Fleißigen, wir Guten. Was ist von diesem Wir zu halten? Man muss nur für einen Augenblick mal unverstellt die bloße Erfahrung zu Wort kommen lassen, um zu merken, dass mit diesem Wir, das da aufgerufen wird, eingeklagt wird, etwas faul sein muss. Schaut in die Zeitungen, da erfährt man, am Finanzmarkt gibt es viele finanzkapitalistische Zocker, Casino-Kapitalisten, die brave kleine Anleger und Rentner um ihre Ersparnisse gebracht haben. Schaut in die Wirtschaft. Da gibt es ein unbarmherziges Schlecker-Imperium. Mit einem Federstrich werden 12.000 Frauen auf die Straße geworfen. Da gibt es die Manager und Chefs von gierigen Mineralölkonzernen, die gleich eine ganze Bevölkerung an der Zapfsäule abkassieren. Kurzum, da gibt es Gegensätze in diesem angeblichen Wir, Gegensätze ökonomischer Natur zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, zwischen Konsumenten und Produzenten, die für viele Leute existenzentscheidend sind. Die brauchen das Auto, um zur Arbeit und in den Urlaub zu fahren und fragen sich immer mehr, ob sie sich das Benzin für das Auto auch noch leisten können zu dem Auto. Dieses Wir lebt von lauter Gegensätzen. Millionen von Arbeitern und Angestellten gehen jeden Morgen ins Büro oder in die Fabrik als Einzelkämpfer. Von einem Wir in dem Sinne, dass die eine gemeinsame Aufgabe dort abwickeln, vielleicht sogar einem gemeinsamen Plan folgen, bei einer zweckmäßig geteilten Arbeit, ist hinten und vorne nichts zu sehen. Die Betriebe, in die sie gehen, die betreiben untereinander auch keine Kooperation, sondern die stehen im Markt in Gegensätzen, weil sie aneinander und gegeneinander kämpfen im Wettbewerb. Jeder will seinen Marktanteil gegen andere ausdehnen. Und wenn er seinen Anteil ausdehnt im Markt, dann geht es ja wohl nur dadurch, dass er den anderen schmälert. Ob und wie viel Fleißarbeit ein fleißiger deutscher Arbeiter in so einem Unternehmen überhaupt abliefert, dafür ist er selber doch in gar keiner Hinsicht Kriterium. Das entscheidet er doch gar nicht. Sondern das entscheidet sich danach, was die Betriebskalkulation braucht. Und oft braucht die Betriebskalkulation viele Leute gar nicht. Die werden dann entlassen und stehen als Arbeitslose auf der Straße. Einfach, weil sich die Arbeit vieler Zeitgenossen jetzt oder künftig nicht lohnt für den Betrieb. Kurzum, wenn man in diese Wirtschaft blickt, ist es ein Verhau konkurrierender Betriebe und Belegschaften. Dass man denen überhaupt sowas wie eine fassliche Gemeinsamkeit zuschreiben kann, rührt überhaupt nur aus dem Umstand, dass ein Staat die Ergebnisse dieses Konkurrenzgewerbes am Jahresende in einer nationalen Wachstumsziffer zusammenrechnet, in einem nationalen Exportvolumen, das über die Grenze getragen worden ist, das am Ende auch noch in die Güte einer Währung übersetzt wird, die dann unsere heißt. Ein Unser, das von lauter Gegensätzen und Konflikten geprägt ist. Und was die anderen betrifft, über die man sich ja so sicher ist, dass sie, wie man die Südländer so kennt, dumm wie die Nacht, faul wie ein Meter Feldweg und gierig ohne Ende sind. Was weiß ernstlich genommen, was weiß denn ernstlich genommen ein Karosserieschlosser von BMW über den Schweißer von einer Werft in Piräus? Ist es wirklich wahr, dass mal die beiden Figuren an einem Biertisch zusammengesessen sind und der BMW-Arbeiter einen Piräus-Schweißer kennengelernt hat, von dem er hinterher entnervt berichtet, mein Gott, war das eine Nulpe. Dumm, faul, geizig. Gibt es nicht. Diese Figuren, die behaupten, den Charakter des anderen komplett durchschaut zu haben, die kennen sich nicht einmal. Aber sie müssen sich auch gar nicht kennen, um in die heftigsten Gegensätze verstrickt zu werden. Das besorgen allein die Wirtschaftsapparate, in denen sie tätig sind. Die Unternehmungen in Deutschland, die auf die billige Arbeit ihrer Mitarbeiter drängen, die münzen diesen billigen deutschen Fleiß in Exporterfolge nach Griechenland um, mit dem dortigen Firmen das Leben schwer gemacht wird. Auch manche Pleite erzwungen wird, sodass der griechische Arbeiter seinen Lohnverzicht oder seinen Arbeitsplatzverzicht verbuchen darf. Ja, da steht der deutsche Arbeitnehmer in einem Gegensatz zum griechischen, aber nur vermittelt über das, was die Betriebe und die nationalen Wirtschaftsapparate, in denen sie tätig sind, aus ihren Tätigkeiten gemacht haben. Damit ist der Gegensatz zwischen denen fertig. Die Geschichte allerdings noch nicht, weil die hat ja noch ihre eigene Pointe. Erst werden die Deutschen beglückwünscht, dass sie so brauchbare Billigarbeit abliefern, mit der sich ein Exporterfolg nach dem anderen einfahren lässt. Kaum ist der Triumph vermeldet, werden die bösen Folgen des Triumphes präsentiert. Die deutschen Exporterfolge haben auswärts viel Geschäft kaputt gemacht. Die Staaten sind darüber in immer höhere Schulden geraten, haben immer weniger Wachstum und Steuerergebnisse vorzuzeigen, sodass mit den Geschäftserfolgen die Geschäftsgrundlagen kaputt gehen, die Deutschland für sich benutzen will. Leute, die man kaputt konkurriert im Ausland, sind künftig keine Käufer mehr für deutsche Exportware. Staaten, die überschuldet sind, kein Geld mehr am Finanzmarkt bekommen, sind kein brauchbarer Mosaikstein mehr in einem gesamteuropäischen Kunstwerk, das einen Wirtschaftsraum für den gesamten Euro präsentiert, das die internationale Geschäfts- und Finanzwelt seriös, brauchbar, zukunftsfähig findet. Also muss für das, was diese Geschäftserfolge im Ausland angerichtet haben, für das, was sich in diesen Staaten an Schuldentürmen aufgebaut haben, wieder der deutsche Arbeiter mit seinem Billigexport gerade stehen, indem ihm gesagt wird, damit unser Haushalt, der Deutsche, kreditwürdig ist und bleibt und wir den Krediten, denen gegenüber Griechenland, unser Jawort geben können, um die zu stützen, muss der deutsche Haushalt von Ausgaben entlastet werden, um das Vertrauen der Finanzmärkte zu erwerben. Seht also bitte ein, es bleibt nicht nur bei billiger Arbeit in Deutschland, sondern die Sozialabgaben in Deutschland müssen jetzt auch runtergefahren werden, um die Folgen des Erfolges auswärts auf diese genannte Weise zu moderieren. So werden Völker in dieser Krise angesprochen, sodass man an dieser Agitation merken kann, die Leute, denen gesagt wird, ihr steht da in einem Gegensatz zum Griechen. Der Grieche mit seiner Faulheit ist ein Klotz am Bein, der den fleißigen Deutschen um seinen Ertrag bringt. Diese Figuren stehen von Haus aus gar nicht in einem Gegensatz, sondern die werden in einen solchen versetzt, und zwar durch die Art von Wirtschaft, die auf den Territorien dieser Nationen kapitalistisch betrieben wird. Für diesen Gegensatz werden sie eingespannt und benutzt, und dazu sollen sie sich bekennen. Diese Ideologie vom faulen Volk und vom fleißigen Volk, die enthält nicht nur die Fehler, die ich genannt habe, sondern diese Ideologie erfüllt auch eine Funktion, auf die es den Oberen, die das vertreten, schwer ankommt. Die wollen nämlich damit erzielen, dass sich das deutsche Volk, das hierzulande arbeitet, mit seiner Regierung zusammenschließt, sich dahinter stellt und die Maßnahmen befürwortet, am Ende gar fordert, die die deutsche Regierung zur Verarmung fremder Völker in Auftrag gibt, gegenüber den Griechen und den faulen Mitgliedern der Südschiene. Denn die Verarmung auf deren Territorien, das ist das, was im Wesentlichen durch dieses Tandem Merkozy, durch Deutschland und Frankreich, die Vorbedingung ist, die auf jeden Fall umgesetzt werden muss, damit sie sich überhaupt die Stützungsmilliarden, die Kredite verdienen, die zur Rettung des Euroraums in solche Staaten wie Griechenland oder Italien oder Spanien investiert werden. Und es macht einen gewissen Widersinn in der moralischen Bearbeitung des Volkes aus. Wenn man erst die Bevölkerung dazu anstachelt, sich auf seinen Fleiß etwas einzubilden, seiner Regierung, die gegen Faulenzer in Südländern vorgeht, die Stange zu halten und dann im nächsten Gang zu sagen, aber um den Euro zu retten, müssen wir natürlich den Faulenzern im Süden Kredite geben. Sonst überleben sie nie. Dass das gemacht wird, hat seinen materiellen Grund darin, dass dieser Euroraum ohne die Wirtschaftsmacht dieser Südländer nicht mehr ist, was er jetzt ist. An Gewicht verlöre, vielleicht sogar ganz auseinanderfiele, sodass die Regierung an sowas unbedingt interessiert ist. Aber den Völkern wird mitgeteilt, ihr, die wir darauf geeicht haben, dass die Faulheit dieser Völker, die Schlamperei ihrer Regierung überhaupt der Grund für deren Krisenlage ist, müsst jetzt nicht fürchten, dass wir deren Egoismus mit deutschem Altruismus honorieren. Wir geben denen nicht Kredite, damit sie damit in Saus und Braus leben, sondern wenn wir denen Kredite geben, dann mit eindeutigen Vorgaben, wie und zu welchen Zwecken mit diesen Krediten zu wirtschaften ist und wie der Staat sein Volk zu behandeln hat und schlechter zu stellen hat, damit insgesamt die Kreditwürdigkeit des Staates am Finanzmarkt gerettet wird.